SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Einem kranken Menschen sterben helfen als Arzt. Erstmals äußern sich Schweizer Mediziner dazu.
Eine Mehrheit der Ärzte hält es grundsätzlich für vertretbar, dass Ärzte Suizidhilfe leisten. Aber nur eine Minderheit ist auch selbst bereit, das tatsächlich zu tun,
sagt der Auftraggeber der Studie. In den USA blockieren die Republikaner die Geheimdienstreform.
Zunächst einmal ist das eine große Enttäuschung für all jene, die seit einem Jahr darauf gehofft haben, dass aus diesem massiven Skandal endlich Konsequenzen gezogen werden auf der Seite der USA,
sagt der Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments fürs Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA. Das Interview. In Genf steht der öffentliche Verkehr still, die Chauffeure streiken. Und im Tessin scheint wieder die Sonne. Für eine Entwarnung ist es aber zu früh. Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Im Studio sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hofer.
Sterbehilfe durch einen Arzt sei ethisch vertretbar. Das denken 3/4 der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Selber Sterbehilfe leisten würde aber nur knapp die Hälfte. Dieses gespaltene Verhältnis zur ärztlichen Suizidhilfe zeigt eine Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Für die Studie wurden Fragebögen an 4.800 Mediziner verschickt. Gut 1.300 haben den Bogen ausgefüllt. In den USA wird der Geheimdienst vorerst nicht reformiert. Im Senat fehlten 2 Stimmen, um überhaupt über die Vorlage diskutieren zu können. Das Gesetz sollte dem Sammeln von Telefondaten engere Grenzen setzen. Vor allem Republikaner waren der Meinung, die USA könnten nach der Reform nicht mehr ausreichend vor Terroranschlägen geschützt werden. In Genf hat der Streik bei den Verkehrsbetrieben bislang nicht zu einem Verkehrschaos geführt. Nach Angaben der Polizei gab es bisher keine größeren Probleme. Viele Verkehrsteilnehmer hätten sich wohl auf den Streik vorbereitet. Busse und Trams verkehren auf den Genfer Straßen jedoch kaum. Die Angestellten der Verkehrsbetriebe streiken seit 3 Uhr. Laut der Gewerkschaft ist auch ein Minimalbetrieb nicht möglich, weil Streikende die Depots blockieren. Die Streikenden protestieren gegen den drohenden Abbau von 100 Arbeitsplätzen. Der Streik dauert noch bis 3 Uhr morgen früh. Die SBB muss weiter auf ihre 9 Doppelstockzüge warten. Dafür erhält sie 3 zusätzliche Zugkombinationen als Entschädigung. Die SBB und der Hersteller Bombardier haben sich auf einen neuen Lieferplan geeinigt. Ab dem kommenden Frühling sollen der SBB erste Testzüge zur Verfügung stehen. Ab 2017 sollen sie fahrplanmäßig eingesetzt werden. Das ist 3 Jahre später als ursprünglich geplant. Bis 2020 will Bombardier alle 62 Züge ausliefern. Am Rand des Weltwirtschaftsforums in Davos wird im Januar der Public Eye Award vergeben. Im nächsten Jahr zum letzten Mal. Die Organisationen Erklärung von Bern und Greenpeace stehen hinter dem Negativpreis. Die Organisationen ziehen sich nach 15 Jahren aus Davos zurück. Die Politik in Bern prüfe gegenwärtig eine Initiative, die verbindliche Regeln für das Verhalten Schweizer Konzerne im Ausland fordert. Damit sei ein wichtiges Anliegen von Public Eye auf gutem Weg, schreiben die Verantwortlichen. Vermieter in Schweizer Städten brauchen durchschnittlich 3 Wochen, bis sie eine Wohnung neu vergeben haben. Dies zeigt der Online-Wohnindex des Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft. Der Index ist als Alternative zur Leerwohnungsziffer gedacht. Untersucht wurden 7 Städte von April bis September. In Zürich, Basel, Genf, Lausanne und Bern sind Wohnungen nur rund 2 Wochen ausgeschrieben. In St. Gallen und Lugano hingegen rund 5 Wochen. Israelische Sicherheitskräfte haben im Osten Jerusalems das Haus jenes Palästinensers zerstört, der im Oktober mit seinem Auto Passanten überfahren hatte. Das teilte ein Sprecher der Armee mit. Der Vorfall hatte sich vor gut 4 Wochen an einer Tramhaltestelle in Jerusalem ereignet. 2 Personen starben, darunter ein 3 Monate altes Baby. Israel ging von einem Anschlag aus. Nach Ansicht des UNO-AIDS-Programms kann das HIV-Virus innerhalb der nächsten 15 Jahre besiegt werden. Es brauche dafür allerdings Investitionen in Milliardenhöhe. Benötigt würden jährlich 35 Milliarden US-Dollar, sagte UN-AIDS-Direktor Michel Sidibé. Heute sterben laut der UNO pro Jahr 1,5 Millionen Menschen an den Folgen von AIDS. 35 Millionen seien mit HIV infiziert, davon 25 Millionen in Afrika. Das Wetter heute scheint vielerorts die Sonne. Im Osten hat es Restwolken. Morgen hat es im Norden Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Sonst ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 6 bis 10 Grad, im Süden bei 12 Grad.
Rendezvous. Hier geht es jetzt um Grundsätzliches, um Tod, Gerechtigkeit und Gesundheit. Beim Sterben helfen statt heilen, die Gewissensfrage der Ärzte, erstmals schwarz auf weiß. Asbestopfer in der Schweiz, warum es mehr Prozesse in Italien gibt als in der Schweiz. Und Fast Food heisst nicht mehr nur Hamburger und Pommes frites, der neue Trend.
Erstens hatte ich Lust auf Salat und ich muss auf mein Gewicht ein bisschen schauen.
Also sie machen auch alles frisch, man sieht auch gerade, wie sie es machen, direkt.
Wenn schon schnell essen, dann bitte leicht. Ärztinnen und Ärzte leisten einen Eid, bevor sie ihre Karriere beginnen. In diesem hippokratischen Eid schwören sie, Menschen zu heilen und zu retten. Menschen sterben zu helfen, ist das Gegenteil dieses Eides. Bis 2004 vertrat die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften diese Position. Eine neue Umfrage zeigt nun, in den letzten Jahren hat in der Ärzteschaft ein Umdenken stattgefunden. Christian von Burg.
80% der Ärztinnen und Ärzte finden Suizidhilfe am Lebensende vertretbar. Das bestätigt Christian Kind vom Vorstand der Akademie der medizinischen Wissenschaften.
Eine Mehrheit der Ärzte hält es grundsätzlich für vertretbar, dass Ärzte Suizidhilfe leisten. Aber nur eine Minderheit ist auch selbst bereit, das tatsächlich zu tun.
Sprich, das todbringende Mittel zur Verfügung stellen und den Suizid begleiten, das wollen viele nicht. Die Mehrheit der Ärzte ist aber bereit, eine genaue medizinische Abklärung zu machen, um damit zu klären, ob ein Patient die Suizidhilfe beanspruchen darf. Das darf er nur, wenn das Lebensende nahe ist und er einen Entscheid aus eigenem Willen fällen kann. Für vertretbar hält auch eine Mehrheit der befragten Ärzte die Suizidhilfe bei todkranken Minderjährigen und auch bei chronisch Kranken. Nicht vertretbar findet hingegen eine deutliche Mehrheit der Ärzte Sterbehilfe bei hochbetagten, aber gesunden Menschen. Also zum Beispiel bei einem 95-Jährigen, der noch bei relativ guter Gesundheit ist, mit sich selber und seiner Familie im Reinen, aber lieber sterben will, statt ins Pflegeheim zu gehen. Die Akademie der medizinischen Wissenschaften will aufgrund dieser Umfrage nun ihre Richtlinien für die Betreuung der Patientinnen und Patienten am Lebensende überarbeiten, sagt Kind. Es gehe darum, den Zugang zur Sterbehilfe zu ermöglichen.
Ohne dass das zu einer Routine wird, wo dann ein Druck entstehen könnte, dass alte Menschen, kranke Menschen denken, sie müssten jetzt dies in Anspruch nehmen, obwohl es gar nicht ihren tiefsten Wünschen entspricht.
Bei der Sterbehilfeorganisation EXIT freut man sich über das Umdenken in der Ärzteschaft. Dass viele Ärzte nach wie vor nicht bereit sind, selber Sterbehilfe zu leisten, sei kein Problem, sagt der Vizepräsident von EXIT, Bernhard Sutter.
Es braucht ja nicht so zu sein, dass 100% der Ärzteschaft dahinter stehen. Sterbehilfe ist immer ein Gewissensentscheid. Also das muss jeder Arzt mit sich selbst ausmachen.
Und auch in der Frage, wie stark der Zugang zur Sterbehilfe für Hochbetagte vereinfacht werden soll, gehen die Meinungen zwischen der Ärzteschaft und den Sterbehilfeorganisationen stark auseinander. Trotz des deutlichen Meinungswandels in der Ärzteschaft ist die gesellschaftliche Diskussion um die Sterbehilfe also noch lange nicht vom Tisch.
Waren all die Versprechungen nur leere Worte? Die Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden lösten weltweit Diskussionen und auch Empörung aus. Darauf wurden Reformen beim amerikanischen Geheimdienst NSA angekündigt. Doch diese Reformen stocken nun. Ein Gesetz, das das Sammeln von Telefondaten einschränken soll, ist im amerikanischen Senat gescheitert. Nun ist unklar, ob die NSA-Affäre überhaupt eine Reform zur Folge haben wird, ob die Macht der US-Überwacher überhaupt eingeschränkt wird. Priscilla Imboden.
Die Debatte im US-Senat war kurz und intensiv. Marco Rubio, Republikaner aus Florida, sagte:
God forbid tomorrow morning we wake up to the news that a member of ISIL is in the United States.
Gott bewahre uns davor, morgen früh aufzuwachen und ein Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat ist in den USA. Dann sollen die Geheimdienste wissen, mit wem er redet, um einen Anschlag zu planen. Zu den Kritikern der Überwachungspraktiken rief er in den Saal. Sie können kein einziges Beispiel nennen eines Missbrauchs. Die Befürworter warfen den Gegnern Angstmacherei vor. Noch nie habe die Telefondatensammlung einen Terroranschlag verhindern können. So ging die Debatte weiter. Die Terrorismusgefahr stand im Vordergrund, nicht die Gefahr eines Überwachungsstaates. Die Republikanerin Susan Collins sagte sichtlich bewegt:
Why would we weaken the ability of our intelligence community at a time when the threats against this country have never been greater?
Weshalb würden wir unsere Geheimdienste schwächen zu einer Zeit, in der die Gefahren für dieses Land größer sind denn je? Gemäßigtere Stimmen gingen da unter. Der demokratische Senator Patrick Leahy, Autor des Gesetzes, wies darauf hin, dass Mitglieder beider Parteien sowie der amtierende Geheimdienstchef die Reform befürworten, zusammen mit Bürgerrechtsorganisationen und Telekomfirmen. Sie sei ein echter Kompromiss.
Every day that the Senate fails to vote on these reforms is a day in which law-abiding citizens have reason to fear that the constitutional protections.
Jeder Tag, der vergeht, in dem wir nichts tun, ist ein Tag, an dem US-Bürgerinnen und Bürger nicht sicher sein können, dass ihre Verfassungsrechte gewahrt bleiben. Dianne Feinstein, demokratische Vorsitzende der Geheimdienstkommission und stramme Verteidigerin der NSA-Praktiken, warnte:
If we do not pass this bill, we will lose this program.
Wenn wir dieses Gesetz nicht verabschieden, verlieren wir die Telefondatenüberwachung. Denn das neue Gesetz hätte den Patriot Act ersetzen sollen, der Mitte nächstes Jahr ausläuft. Der Patriot Act wurde kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September erlassen und bietet die Grundlage für die flächendeckende Bespitzelung. Doch am Schluss kamen nicht genügend Ja-Stimmen zusammen, um die neuen Regeln für die NSA-Telefondatenüberwachung weiter zu beraten. Vor allem Mitglieder der Republikanischen Partei stimmten dagegen. Patrick Leahy versprach, die Reform im Januar wieder vor den Senat zu bringen. Doch dann tagt der neue Senat mit republikanischer Mehrheit. Die Chancen einer politisch getriebenen Reform der NSA-Praktiken sinken. Der Kongress könnte sogar den Patriot Act einfach erneuern. Offen bleiben noch einige Klagen, die von Bürgerrechtsaktivisten eingereicht wurden. Es ist möglich, dass die Gerichte die flächendeckende Überwachung von Telefondaten, E-Mails und Social-Media-Einträgen einschränken. Das Stocken der Reform dürfte Ex-Spion und Whistleblower Edward Snowden im fernen russischen Exil grämen. Als er erstmals vor die Weltöffentlichkeit trat, sagte er, seine größte Befürchtung sei, dass am Schluss nichts passiere.
Priscilla im Boden. US-Präsident Obama und vor allem Datenschützer sowie die Informatikbranche hatten sich für eine Einschränkung der Spionage stark gemacht, bisher also ohne Erfolg. Wie reagiert man in Europa? Ein wichtiges Wort mitzureden hat Jan-Philipp Albrecht. Er ist Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments fürs Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA. Ich fragte Jan-Philipp Albrecht kurz vor der Sendung: Es ist also höchst ungewiss, ob die Spionagepraxis überarbeitet wird. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das hörten?
Also zunächst einmal ist das eine große Enttäuschung für all jene, die seit einem Jahr darauf gehofft haben, dass aus diesem massiven Skandal, der da offengelegt wurde, endlich Konsequenzen gezogen werden auf der Seite der USA und gerade eben bei dieser massenhaften, anlasslosen Speicherung aller Internetkommunikation. Da muss man einfach sagen, das ist ziemlich offensichtlich, dass das gegen nicht nur unsere europäischen Grundrechte, sondern eben auch gegen amerikanisches Verfassungsrecht verstößt. Und trotzdem sehen hier die Abgeordneten im Senat nicht die Notwendigkeit. Wahrscheinlich steht dahinter eben das Kalkül, dass den Leuten diese Überwachung schlicht nicht mehr so präsent ist und man versucht, hier davon zu kommen.
Das Argument der Republikaner für diesen Schritt heute war ja, dass es noch nie so gefährlich war wie jetzt, wenn die ISIS aktiv ist. Was halten Sie denn von diesem Argument?
Naja, es ist sicherlich so, dass wir viel daran setzen müssen, diese Bedrohung des Terrorismus, insbesondere dieser Terrororganisation Islamischer Staat, einzudämmen. Nur es ist eben ein Trugschluss, auch seit dem 11. September 2001 gewesen, dass die anlasslose Überwachung aller Kommunikation und aller Bürgerinnen und Bürger und ihrer Flugbewegungen, ihrer Bankdaten und so weiter dazu führt, dass man schneller an Informationen über mögliche Attentäter kommt und die Anschläge besser verhindern kann. Das kann man so in den Evaluationen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, überhaupt nicht nachvollziehen. Stattdessen ist es so, dass in den meisten Fällen es tatsächlich daran mangelte, dass vorhandene Informationen international ausgetauscht wurden. Also in vielen dieser Fälle, zum Beispiel in Boston oder auch jetzt zuletzt in Kanada, in Toronto, gab es diese Vorwarnungen in anderen Ländern und es wurden Daten dann nicht übertragen, die eigentlich vorhanden waren und nicht jetzt anlasslos erhoben würden, sondern da gab es bereits einen Verdacht und daran müssen wir arbeiten und nicht an der Komplettüberwachung.
Jan-Philipp Albrecht, Sie sind Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments für das Datenschutzabkommen der EU mit den USA. Was bedeutet dieser Schritt für Ihre Arbeit?
Es ist klar, dass wir mit diesem geplanten Abkommen europäischen Bürgerinnen und Bürgern Schutz gewähren wollen in den USA. Denn bisher sind eben nur US-Bürger oder Menschen, die dort dauerhaft ihren Aufenthaltstitel haben, vom amerikanischen Grundrechtsschutz geschützt. Und angesichts der Masse an Daten, die übertragen werden in die USA, meistens ja nicht von den Geheimdiensten selber, sondern von großen Konzernen, die in den USA ihren Sitz haben, oder eben von unseren Strafverfolgungsbehörden, die mit den amerikanischen Behörden kooperieren, dass in dieser Situation eben wirklich ein Schutz da ist, das wäre entscheidend. Und ich hoffe, dass jetzt von europäischer Seite der Druck erhöht wird, ein solches Abkommen zumindest zu verabschieden, damit zumindest an einer Stelle die Rechte der Bürgerinnen und Bürger besser gewahrt werden und die europäischen Bürger nicht komplett rechtlos dastehen.
Denken Sie, waren Snowdens Erklärungen vergeblich? Das war ja seine größte Befürchtung.
Das wäre tatsächlich eine Katastrophe, wenn dieser mutige Schritt von Edward Snowden ohne irgendwelche Folgen bleibt und damit eben auch eine große Anzahl von Menschen in der ganzen Welt enttäuscht würden mit ihren Hoffnungen, dass hier ihre Grundrechte und auch rechtsstaatliche Prinzipien aktiv gewahrt werden in den westlichen Demokratien. Ich bin der Meinung, dass das die Politik sich nicht erlauben darf und dass es jetzt an der Öffentlichkeit ist, das auch sehr deutlich zu machen gegenüber den eigenen Regierungen, um auch diplomatisch Druck zu erhöhen, aber auch natürlich gegenüber denjenigen, die verantwortlich sind für die Arbeit der Geheimdienste.
Sagt Jan-Philipp Albrecht, Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments fürs Datenschutzabkommen der EU mit den USA im Rendezvous. In Genf fährt seit heute Morgen seit 3 Uhr praktisch kein Bus und kein Tram mehr. Das Personal des öffentlichen Verkehrs hat zum 24-stündigen Streik aufgerufen. Und das, weil 100 Stellen gestrichen werden sollen. Unser Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder ist in Genf. Sascha Buchbinder, wie sieht es denn aus bei Ihnen?
Ja, heute früh war schon ein ziemliches Durcheinander hier in Genf. Die Verkehrsbetriebe hatten eigentlich den Genfern, den Pendlern versprochen, wenigstens einen Notbetrieb trotz Streik aufrechtzuerhalten. Aber das erwies sich heute früh als leeres Versprechen. Die Gewerkschaften haben es wirklich geschafft, dass praktisch kein Bus aus den Depots rausgefahren ist. Ich stehe hier vor einem dieser Depots und alle Ausfahrten sind blockiert. Und die Gewerkschaften sind sehr stolz, dass es ihnen gelungen ist, wirklich ein Signal der Stärke heute zu setzen.
Man hört auch die Trillerpfeifen hinter Ihnen. Busse fahren kaum oder nicht. Wie kommt denn das bei den Menschen auf der Straße an?
Ja, nicht sehr gut. Also die Leute, mit denen ich sprechen konnte, die zeigten sehr wenig Verständnis. Sie fanden, dieser Streik kommt eindeutig viel zu früh. Das sei unschweizerisch. Man könne doch nicht erst streiken und dann mit den Verhandlungen beginnen. Das sei typisch französische Streitkultur, die da eingeschleppt worden sei, lautet der Vorwurf.
Was wollen die Angestellten des öffentlichen Verkehrs genau erreichen?
Ihnen geht es hauptsächlich darum, dass es nicht zu Massenentlassungen kommt. Also zu 100 Personen sind von der Streichung ihrer Stellen bedroht. Und das wollen Sie verhindern, indem Sie jetzt ein Signal setzen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Leute sich aufregen, das Benehmen der Angestellten sei eher die französische Streit- und Streikkultur, eher als Schweizer Verhalten. Ist denn da etwas dran an diesem Vorwurf?
Ja, wie so oft. Also da ist sicher etwas dran. Ob es wirklich genau ins Schwarze trifft, das kann ich nicht beurteilen. Aber was auffällt hier vor dem Depot, wenn man die Autos anschaut, die die Ausfahrten blockieren, da ist eine Mehrheit der Autos mit französischen Nummernschildern ausgerüstet. Die Verkehrsbetriebe selbst sagen, rund ein Drittel ihrer Angestellten seien französische Grenzgänger. Also da kann natürlich schon ein Austausch mit französischen Gewerkschaftern, mit einer französischen Kultur stattfinden. Das wäre nicht sehr erstaunlich, weil Genf ist eine Grenzstadt. Also der französische Einfluss ist hier allgegenwärtig. Klar ist jedenfalls, also die Machtdemonstration der Gewerkschaften, die war heute ein voller Erfolg. Aber Sympathien hat diese Gewerkschaft damit wohl nur bedingt in der Öffentlichkeit gewonnen. Also bei der Öffentlichkeitsarbeit, denke ich, muss der Eisenbahnerverband noch ziemlich zulegen.
Danke nach Genf, Sascha Buchbinder, heute zu Fuß unterwegs. Vor dem obersten italienischen Gericht wird heute der Fall des Schweizer Industriellen Stefan Schmidheini verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, er sei für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich, verursacht durch Asbestprodukte. Klagen von Asbestopfern beschäftigen auch bei uns die Gerichte. Anfang Jahr wurde die Schweiz sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt, wegen ihrem Umgang mit Asbestopfern. Die Richter bemängelten, dass in der Schweiz Asbestfälle viel zu schnell als verjährt gelten. Das Straßburger Urteil und seine Folgen in der Schweiz. Inlandredaktor Peter Maurer.
David Hussmann, der umtriebige Anwalt, der seit Jahren für die Rechte von Asbestopfern kämpft, ist überzeugt. Der Richterspruch aus Straßburg hat in der Schweiz in den letzten Monaten bereits sehr viel bewirkt.
Ja, da ist natürlich jetzt schon Bewegung drin.
Bewegung drin heißt für Jurist Hussmann, der auch Präsident des Vereins für Asbestopfer und Angehörige ist.
Da haben sich die Leute jetzt gemeldet und haben gesagt, ja, wenn es in diesem Fall nicht verjährt ist, dann ist es ja bei uns auch nicht verjährt und wir möchten die Ansprüche geltend machen. Wir haben natürlich seither schon eine klare Zunahme von Anfragen.
Das heißt in Zahlen?
Etwa 80 bis 100 Fälle.
Drei konkrete Asbestentschädigungsklagen sind beim Bundesgericht hängig.
Und neue haben wir eingeleitet, circa 10.
Im Vergleich mit den Asbestklagen und Fällen in Italien nicht gerade viel. Stimmt, sagt Rechtsanwalt Hussmann, aber...
In Italien sind die Leute auch ganz anders organisiert. Es betrifft dort auch sehr viel mehr Leute, die alle eigentlich am selben Ort leben. Also die meisten, die leben ja alle um dieses Casale Monferrato herum. Und da ist es ein Massenphänomen. Ich meine, dieser Ort hat 30.000 Einwohner und sind über 3.000 Leute schon gestorben daran. Da ist natürlich eine ganz andere Dimension drin, auch politisch.
Von wegen Politik und Genugtuung für Asbestopfer. Beim Bundesgericht in Lausanne wartet man auf Bundesbern, wo derzeit über die Verlängerung der Verjährungsfristen bei sogenannten Personenschäden diskutiert wird. Der Bundesrat wollte von bislang 10 auf 30 Jahre erhöhen. Der Nationalrat sagte nein, bloß 20 Jahre. Wann das Geschäft in den Ständerat kommt, ist noch unklar. Gleichzeitig, sagt Hussmann, laufen Gespräche mit der SUVA und der Industrie über die Schaffung eines Entschädigungsfonds für Asbestopfer.
Man soll dieses Problem ein für alle Mal mit Entschädigungen erledigen und dann hat man es aus der Welt geschafft.
Was aber, wenn es mit der Fondslösung nicht klappen sollte?
Dann werden wir eine Vielzahl von Fällen prozessieren müssen.
Eine Vielzahl von Fällen. Hinter den Zahlen stehen Schicksale. Jährlich erkranken und sterben in der Schweiz immer noch Menschen an den Folgen von Asbest. Die vermeintlich geniale Faser von einst ist zwar seit Ende der 80er Jahre verboten, doch die gefährliche, krebserzeugende Altlast zeigt immer noch Wirkung. Bis heute registrierte die SUVA über 1700 Todesfälle. Mit etwa 1000 weiteren wird noch gerechnet.
Musik. Hamburger oder Pommes frites von McDonald's oder Burger King. Fastfood-Ketten haben in der Vergangenheit gut geschäftet. Doch seit einiger Zeit sehen ihre Zahlen nicht mehr so toll aus. So ging beispielsweise bei McDonald's der Gewinn vor kurzem so stark zurück wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Essen wir anders als früher? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger mit Antworten.
Es ist Mittagszeit. Am Stauffacherplatz in Zürich strömen Menschen aus den Trams, aus den Bürogebäuden. Zeit zum Essen, wenn auch nur rasch. Geht es hinein in den McDonald's mit saftigen Burgers oder wählen Sie die Türe nebenan, hinein ins Not Guilty mit knackigen Salaten? Der Name ist dort Programm. Es ist ein Fastfood-Restaurant mit natürlichen, oft regionalen Lebensmitteln, bei denen sich die Konsumenten nicht schuldig fühlen sollen. Viele Junge wählen die Türe ins Not Guilty.
Sie haben extrem gute Müsli, also sie machen es auch alles frisch. Man sieht auch gerade, wie sie es machen, direkt. Und es ist teilweise sogar hausgemacht, also sehr fein.
Ja, erstens habe ich Lust auf Salat und ich muss auf mein Gewicht ein bisschen schauen.
Für 2 andere Burschen ist es klar, heute geht es in den McDonald's.
Ab und zu ist es mal gut, aber nicht immer.
Also wir waren ja noch nie wirklich viel gewesen. Also vielleicht so einmal im Monat oder so. Und ab und zu gelust es einfach halt auf was Fettiges und Billiges und dann ist das halt gerade gut.
McDonald's hat nach wie vor treue Besucher und dennoch die Zahl der 19- bis 21-Jährigen, die mindestens einmal im Monat bei der Fastfood-Kette essen gehen, die ist seit 2011 um 13% gesunken. Das schreibt ein US-Fastfood-Berater. Und das erstaunt den Trendforscher aus Hamburg, Peter Wippermann, nicht.
Die Jungen haben diese Märkte bereits verlassen, haben ihre eigenen Märkte entwickelt und das ist genau die Herausforderung für die Großen.
Sprich, weg von den traditionellen wie McDonald's hin zu den neuen. Und dabei geht es um 2 Dinge.
Es geht um Zeit und es geht um gesundes Essen. Und beides miteinander zu verbinden, das ist das Konzept der neuen Angebote.
Ein Trend, der sich abgezeichnet habe, der sich aber erst jetzt in den Unternehmenszahlen der traditionellen Fastfood-Ketten niederschlage, bestätigt Miriam Hauser vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. Sie forscht seit vielen Jahren über das Essverhalten.
Die Vorstellung, die Werthaltungen der Konsumenten, die haben sich verändert in Richtung gesünderes, besseres, frischeres, nachhaltigeres Essen. Und diese Werthaltungen, die schlagen sich natürlich erst nach einer gewissen Zeit im tatsächlichen Verhalten aus.
Und jetzt sei es soweit. Natürliches, gesundes, frisches, sogenanntes Bio-Regio-Essen, einfach mitzunehmen und einfach konsumierbar. Das komme bei vielen gut an. So gibt es immer mehr Bio-Gesund-Essecken, zum Beispiel auch im neuen Teil des Bahnhofs in Zürich. Interessant sei, wer die neuen Konzepte kreiere.
Wenn wir die Trends beobachten, dann ist ganz spannend, dass hier wieder sehr viele junge Menschen sehr engagiert sind, dass die neue Konzepte, neue Angebote auf die Beine stellen.
Und das bekommen die klassischen Fastfood-Ketten je länger, je mehr zu spüren. Sie hätten nach wie vor ein eher schlechtes Image. Für Trendforscher Peter Wippermann ist klar.
Sie sind in einer deutlichen Krise. McDonald's hat sich schon mal neu erfunden und hat dann Salate plötzlich entdeckt. Ich glaube, dass sich solche Unternehmen den Markttendenzen neu öffnen werden.
Öffnen müssen, da Menschen andere Essgewohnheiten bevorzugen. McDonald's versucht es, will grüner werden, hat sich für eine klimafreundlichere Landschaft verpflichtet. Doch es hapert und Experten sprechen nicht von einem kurzfristigen Durchhänger, sondern von einem langfristigen Imageproblem.
Susan Giger. Im Tessin regnet es endlich nicht mehr. Für eine Entwarnung ist es trotzdem zu früh. Warum das so ist, erklärt gleich das Tagesgespräch, zu hören auf SRF 1 und SRF 4 News, nach den Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
Sterbehilfe durch einen Arzt sei ethisch vertretbar. Das denken 3/4 der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Selber Sterbehilfe leisten würde aber nur knapp die Hälfte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. In den USA wird der Geheimdienst vorerst nicht erneuert. Im Senat fehlten 2 Stimmen, um überhaupt über die Vorlage diskutieren zu können. Vor allem Republikaner waren der Meinung, die USA könnten nach der Reform nicht mehr ausreichend vor Terroranschlägen geschützt werden. In Genf hat der Streik bei den Verkehrsbetrieben bislang nicht zu einem Verkehrschaos geführt. Nach Angaben der Polizei gab es bisher keine größeren Probleme. Busse und Trams verkehren auf den Genfer Straßen jedoch kaum. Laut der Gewerkschaft ist auch kein Minimalbetrieb möglich, weil Streikende die Depots blockieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.